Heute ist unsere kleine Sendung ein wenig anders, denn wir haben einen international anerkannten Energieexperten bei uns, der uns darüber berichten wird, wie seiner Meinung nach die deutsche Energiewende wirklich Vorbildcharakter für die ganze Welt hat oder vielleicht auch nicht. Hallo Leute, heute haben wir einen Gast hier bei uns, Herrn Professor Dr. Wolfgang Eberhardt, und wir werden über die Energiewende diskutieren. Herr Eberhardt ist Experte. Er war lange Jahre bei Exxon in den USA als Forscher tätig, wechselte dann nach Jülich ins Forschungszentrum dort und war später dann Leiter des Berliner Synchrotrons, einer Großforschungseinrichtung in Berlin. Daran schloss sich an eine Zeit als Leiter der Photovoltaikabteilung im Helmholtz-Zentrum für neue Materialien und Energie in Berlin. 2011, im Jahr von Fukushima, war er sogar Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien, und er sagte mir, dass das ein besonders interessantes Jahr war, wo viel über Energie diskutiert wurde. Heute ist er emeritiert und ist aber nach wie vor in vielen nationalen und internationalen Gremien als Gutachter und Berater tätig. Wir werden bei der folgenden Diskussion über die Energie feststellen, dass es einem nicht leicht fällt, einen Physiker einzuordnen in Pro oder Contra. Herr Eberhardt und auch ich selbst, wir sind nicht einfach pro Energiewende oder Contra, sondern wir sind der Realität verpflichtet, und die Realität ist ein bisschen komplizierter, als dass es einfache Antworten geben könnte. Zur Gliederung, wir fangen zunächst mit der Klimaproblematik an, die ja der Antrieb ist für die erneuerbaren Energien, gehen dann auf die Energiewende ein, was das überhaupt ist, was man machen will, und dann auf die Perspektive in Deutschland, das wird erweitert auf Europa, und schließlich dann auf die Perspektive der ganzen Welt. Zum Schluss diskutieren wir eventuell auftretende neue Technologien, und ganz am Ende kommt dann noch die Frage, wie wir im Jahr 2050 oder 2100 leben werden. So viel zur Einführung.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Gantefür. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf und dann diese Themen diskutieren darf. Und eines möchte ich schon sagen, ich meine, die Energiewende selber ist dringend nötig. Ich glaube, da stimmen wir auch überein, dass wir sowas machen müssen. Aber wie man das macht, dann gibt es interessante Diskussionspunkte.
Gut, aber zunächst mal, man will sie machen wegen des Klimas, und ich glaube, wir stimmen darüber überein, dass es eine menschengemachte Klimaerwärmung gibt, die bewirkt wird durch die Emissionen an Kohlendioxid und auch an Methan.
Ja, da stimmen wir auf jeden Fall drüber ein. Ich würde teilweise auch noch Umweltverschmutzung mit nennen, die eben auch durch die Verbrennung fossiler Energieträger zustande kommt. Und Belastung durch Schwermetalle und andere Gifte, die auf die Bevölkerung einfach zukommen.
Wie schlimm ist denn das Problem der Klimaerwärmung eigentlich? Wie rasch müssen wir da agieren, Ihrer Meinung nach?
Wir müssen bis 2050 schon einen Großteil dieser Energiewende geschafft haben. Denn die Erwärmung jetzt und der Anstieg der CO2-Werte in der Atmosphäre ist beträchtlich und ist auch ganz klar, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und von daher müssen wir jetzt anfangen, auch jetzt wirklich was zu tun. Und ein solcher Umbau des Energiesystems wird Jahrzehnte benötigen, weil einfach die Anforderungen so groß sind, und wir können selbst für eine gesunde Volkswirtschaft eben nicht plötzlich sagen, wir lassen alles andere liegen und bauen nur noch das Energiesystem um, sondern man kann nur einen bestimmten Bruchteil der Arbeitskraft und der Finanzkraft einer Nation für sowas einsetzen. Und deshalb wird das durchaus, ist es eine Aufgabe für 30 bis 50 Jahre, so ein neues Energiesystem zu bauen.
Gut, das Problem ist also dringend. Jetzt wird immer so viel diskutiert über das 2-Grad-Ziel oder gar 3-Grad-Ziel. Warum sind denn 2 Grad, die uns als wenig erscheinen, jetzt für diese Klimaforscher so schlimm? Was sind das für konkrete Auswirkungen? Ist das wirklich so ein Problem? Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir überhaupt schaffen, das 2-Grad-Ziel einzuhalten?
Das ist meine persönliche Einschätzung ist, dass wir kaum eine Chance haben, das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Und das heißt, wir müssen uns schon auf solche Klimaveränderungen einstellen. Und das 2-Grad-Ziel ist damit begründet, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es keine katastrophalen Events, sogenannten katastrophalen Events gibt, die eben plötzlich sich sehr selbst verstärken und das Ganze noch mal viel stärker machen, wie zum Beispiel Absterben des Golfstroms oder Auftauen der Permafrostböden.
Okay, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was eigentlich eine Energiewende ist. Was sind die wesentlichen Eckpfeiler? Was müssen wir erreichen? Stichworte sind fossile Energien, Grundlast und die Rolle der Kernenergie. Ja.
Was die Energiewende ist, wir müssen von den fossilen Energieträgern wegkommen.
Und das sind?
Das ist Kohle, Gas und Erdöl. Mhm. Ja, es ist nicht, wir müssen die Nuklearenergie, die wir, das ist ein deutscher Sonderweg, dass in Deutschland eben auch die Nuklearenergie nicht mehr willkommen ist. Aber weltweit gesehen ist das auf keinen Fall so. Und es ist, Nuklearenergie ist eben auch nicht schädlich für das Klima. Es gibt da andere Problematiken, aber es ist nicht schädlich für das Klima. Das heißt, wenn wir die Klimakatastrophe oder die Klimaveränderung, beherrschen wollen, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass wir dann deshalb auf nukleare Energie verzichten müssen.
Die Hauptmotivation ist also der Ausstieg aus den Fossilen, bei deren Verbrennung eben CO2 entsteht, Kohle, Gas und Erdöl, Umstieg auf die Erneuerbaren. Jetzt gibt es da noch das Problem der Grundlast. Die Erneuerbaren sind ja nicht so einfach als Energiequelle zu nutzen. Das ist vor allen Dingen Wind und Sonne, weil sie fluktuieren.
Dafür gibt es gute Daten, was Deutschland insgesamt an Strom zum Beispiel benötigt, wenn wir jetzt speziell über Strom reden erstmal. Und nicht über Heizen oder Erdöl für den Transport. Strom gibt es bestimmte Anschlusswerte für Deutschland. Die Verbrauchswerte in Deutschland liegen so zwischen 30 Gigawatt in der Nacht und bis zu 75 oder 80 Gigawatt zu Spitzenlasten am Tag. Und das müssen wir einfach bereitstellen an Energie. Und da braucht man Energieformen oder Erzeugungsmöglichkeiten, wo man eben auf Knopfdruck diese Energie abrufen kann. Und das ist bei Sonne und Wind zwar relativ gut vorherrechenbar, aber es ist nicht auf Knopfdruck in beliebiger Größe vorhanden. Und wir brauchen dann auch Gaskraftwerke, in dem Fall, dass eben keine der anderen Formen vorhanden ist oder Energie liefern kann, dass wir Versorgungssicherheit haben.
Genau, ich wollte jetzt eben konkret erstmal auf das Gedankenmodell Deutschland eingehen, isoliert betrachtet und nur Deutschland alleine möchte eine Energiewende durchführen. Das heißt, und zwar erstmal nur den Strom, sodass wir das Problem vereinfachen können, also Stromerzeugung, und wollen jetzt zu 100% Erneuerbare erreichen. Wie können wir das heute in absehbarer Zeit realisieren oder geht es für Deutschland alleine sowieso nicht?
Es geht nicht, also jetzt 100% erneuerbar geht insofern nicht, weil wir immer noch das Gas zusätzlich brauchen.
Gaskraftwerke als Puffer, wenn Strom und Sonne
nicht zur Verfügung steht und auch Wasserkraft nicht zur Verfügung steht. Aber zu einem hohen Prozentsatz kann man das erreichen und je größer man die Basis macht, desto besser wird es.
Also je größer,
Länder beteiligt werden.
Denn wenn wir es jetzt nur für Deutschland haben, dann haben wir das Problem, dass nachts die Solarenergie und im Winter sowieso relativ wenig produziert und es gibt dann auch Zeiten, wo kein Wind weht. Und dann brauchen wir für diese Zeit grundlastfähige Kraftwerke, das kann zum Teil die bereits existierenden Wasserkraftwerke und Biomassekraftwerke ersetzen, aber wir brauchen dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Gaskraftwerke. Der richtige Weg wäre also den Bau zusätzlicher Gaskraftwerke?
Ja.
Und dann wäre es aber möglich, die Kohlekraftwerke, wie etwa in diesen Protesten in Hambach, war das ja gerade aktuell, die könnte man sozusagen austauschen gegen Gaskraftwerke, die sehr viel sauberer sind. Warum wird das nicht gemacht?
Weil es teilweise aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, natürlich auch aus den Gesichtspunkten, dass einfach die existierenden Energieversorger ihre existierenden Kraftwerke weiter benutzen möchten und so lange wie möglich betreiben möchten. Denn das ist ein großer Wirtschaftsfaktor für diese Firmen. Und das ist eine der Hauptschwierigkeiten, dass die eben auch starken Einfluss dann über Lobbyarbeiten mit haben auf die Regierung und ihre Geschäftsmodelle eben nicht kaputt machen. Man könnte das auch zu vernünftigen Kosten realisieren. Man müsste dann allerdings auch noch die Verteilnetze ausbauen. Das ist eine Sache, die wir brauchen, einfach um die Windenergie von den Plätzen, wo sie eben bevorzugt in Norddeutschland erzeugt wird, dann dorthin zu bringen, wo die großen Industriezentren sind. Da muss ich mir die Verteilnetzstruktur genauer angucken und ich muss Netzausbau machen. Mhm. Und ich muss Gaskraftwerke, aber dann wäre es, das wäre innerhalb relativ weniger Jahre zu erreichen, dass ich sagen kann, ich kann alle Braunkohlekraftwerke und alle Kernkraftwerke in Deutschland abschalten, wenn ich das wirklich entsprechend plane und dann auch durchziehe und umsetze.
Es ist aber gerade so, dass die Braunkohlekraftwerke in Deutschland noch extra subventioniert werden, damit sie weiterlaufen, soweit ich das verstanden habe. Und Irching, eines der modernsten Gaskraftwerke der Welt, ist stillgelegt worden bei München. Das ist ja dann komisch in dieser Analyse, die Sie gerade gemacht haben.
Die fossilen Kraftwerke werden sowieso indirekt dadurch subventioniert, dass sie einfach ohne dafür bezahlen zu müssen, Umweltschäden verursachen dürfen und CO2 in die Umwelt blasen dürfen. Es gibt keine, wir bräuchten eine CO2-Abgabe, die wesentlich höher ist, als das zurzeit ist. Und insofern ist sogar der Windstrom und Solarstrom ist im Moment der Strom, der am ehrlichsten in der Gestehungskoste berechnet wird, weil die anderen einfach für viele Sachen gar nicht bezahlen müssen, die sie aber doch verursachen.
Gehen wir jetzt weiter zum Thema Europa. Und da habe ich das Gefühl, dass Deutschland einen Sonderweg geht mit der Strategie, die Erzeuger von grünem Strom zu belohnen mit diesen Einspeisevergütungen, währenddessen Europa eher ein Verursacherprinzip begeht. Das heißt also, Leute, die CO2 emittieren, werden bestraft, die müssen etwas bezahlen. Das sind zwei verschiedene Methoden, eine Energiewende zu initiieren. Wie verträgt sich das? Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands eingebettet in die europäische Energiepolitik?
Also das EEG-Gesetz war erstmal ganz wesentlich, um diese neuen Technologien wirklich in den Markt zu bringen. Das war ein wesentlicher Verdienst dieser EEG-Umlage. Aber das ist jetzt geschafft. Ich könnte, das ist meine Meinung dazu, die EEG-Umlage komplett vergessen. Was ich dann allerdings machen sollte, ich müsste realistische Preise für CO2-Zertifikate haben, also die deutlich höher sind über das, was zurzeit ist. Und eben auch die freien Zertifikate, die mal ausgegeben wurden, sehr generös, die müsste ich wirklich einsammeln, dass dieser Handel dann unterbleiben kann.
Das heißt, Sie finden das europäische Prinzip des Verursacherprinzips oder den europäischen Weg, Verursacher von CO2-Emissionen zu bestrafen, indem sie jede Tonne CO2 bezahlen müssen, als eigentlich den richtigen Weg heute?
Ich find's noch nicht mal eine Bestrafung, sondern ich finde es einfach wirtschaftlich, volkswirtschaftlich gesehen, müssten die einfach für ihre Kosten, die sie verursachen, für die Volkswirtschaft auch aufkommen.
Wenn man diese Regelung hätte, würden dann automatisch Gaskraftwerke rentabler werden als Braunkohlekraftwerke?
Ja.
Sofort.
Weil einfach Gaskraftwerke haben einfach eine wesentlich höhere Effizienz als Braunkohlekraftwerke.
Effizienz heißt, sie emittieren weniger Kohlendioxid pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Das heißt, eigentlich sind Gaskraftwerke ja für die Übergangszeit jetzt schon mal ein sehr guter Weg.
Ja. Und wir haben auch einige und wir müssten diese Technologie unbedingt beibehalten und auch noch gerade jetzt im Übergang ausbauen, weil die einfach, das ist eine Last ist, die ich auf Knopfdruck verfügbar habe. Ein Gaskraftwerk kann ich innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde von Null auf Volllast bringen und auch die Lastvariation leichter adaptieren. Das ist im Wesentlichen sowas wie ein Jettriebwerk.
Was man rasch regeln kann.
Was man sehr schnell regeln kann, was ich bei einem Braunkohlekraftwerk und auch bei einem Kernkraftwerk nicht kann.
Das heißt, es ist ein perfektes Kombinationskraftwerk, um mit Sonne und Wind zusammen die Versorgungssicherheit zu garantieren. Ja. Gut, so viel zur europäischen oder deutschen Energiewende. Jetzt sagt ja Deutschland, es ist klar, wenn nur in Deutschland die Energiewende durchgeführt wird oder vielleicht auch in Europa, dann reicht das nicht, weil es ein globales Problem ist. Inwiefern sind denn die europäischen oder deutschen Maßnahmen auf andere Länder übertragbar, auch angesichts der gigantischen Unterschiede im Lebensstandard? 30 Cent die Kilowattstunde, was man in Deutschland für den Strom als Endverbraucher bezahlt, sind sicher in Indien oder in Schwarzafrika nicht akzeptabel.
Gut, es hat eine Vorbildfunktion gehabt. Und was andere, was ich eben auch sehe in der Welt, in China hat die Regierung das erkannt, dass es einfach die fossilen Kraftstoffe eine deutliche Belastung darstellen und die langfristig will die chinesische Regierung auch eine Energiewende schaffen. Mhm. Und das ist ein totalitäres Regime, die werden es auch schaffen, die werden es auch umsetzen, weil das einfach dadurch einfacher ist. Nicht, dass ich dort leben möchte, aber es ist einfacher, dort sowas umzusetzen. Und China hat im letzten Jahr mehr Windkraft und mehr Solarenergie Neuanlagen installiert, als wir in Deutschland insgesamt haben.
Würden Sie also sagen, China ist eher ein Vorbild für die ganze Welt als Deutschland?
Jetzt ja. Mhm. Jetzt sind sie dabei, umzusteuern. Aber das ist natürlich wegen der Größe des Landes, wegen der Größe des Energiesystems mit Sicherheit eine Sache, die einfach nicht von heute auf morgen geht, mhm. sondern das wird dauern. Aber China hat konkrete Pläne für einen Kohleausstieg. Ja, und die werden noch einige Kohlekraftwerke jetzt weiter bauen, weil es einfach in den Plänen ist. Aber sie haben schon mehr als 100 Pläne für Kraftwerke, die geplant waren, haben sie gestrichen und aufgegeben. Und das wird auch nach 2025, glaube ich, werden sie kein neues Kohlekraftwerk mehr bauen.
Aber inwiefern sind jetzt Wind und Sonne als Energieform für Länder wie Russland oder Nigeria oder Brasilien akzeptabel? Ist das übertragbar aus Deutschland oder muss man nicht eigentlich
für jedes Land muss man die Situation getrennt bewerten. Und ich sehe dort deutlich, dass in Russland zum Beispiel eine starke Kernenergiekomponente weiter vorhanden ist, weil es da einfach um Wind- und Solarenergie bis auf ein paar sehr südliche Regionen schlecht bestellt ist. Und man muss das geografisch sich genau die Gegebenheiten anschauen und sehen, wie man das am besten realisiert. Und deshalb kann man auch, es gibt nicht ein One-Fit-Model-Fits-All, sondern man muss es wirklich anpassen. Aber das ist auch die große Chance und deshalb propagiere ich eben und habe vorhin ja auch schon gesagt, also Energiewende nur in Deutschland macht eigentlich wenig Sinn. Sondern wir müssen das auf eine breite Basis stellen, mindestens auf eine europäische Basis. Und dann wird es viel einfacher, weil wir dann Speichermöglichkeiten haben in Skandinavien, ja. die wir nutzen können mit. Dann müssen wir auch nicht ganz so viele Gaskraftwerke haben, um die Versorgungssicherheit zu haben. Wir brauchen allerdings dann auch Leitungen, die nach Skandinavien gehen. Ja, ja. Und all sowas, dann wird das Ganze viel, viel einfacher, wenn wir die erneuerbaren Energien dort ernten, wo es sich wirklich am besten lohnt, also in der Nordsee die Windenergie ja. und in Südeuropa die Solarenergie und das dann entsprechend verteilen.
Ja, es gab mal in der Diskussion der letzten Monate den Begriff Ökonationalismus, dass man also die Energiewende und die ganzen ökologischen Aspekte nur auf das eigene Land, auf Deutschland beschränkt. Aber die Klimaerwärmung ist ein globales Problem. Und wäre es dann nicht also richtig, wenn Deutschland seine ganze Energiedebatte und Klimadebatte endlich mal synchronisiert mit der ganzen Welt und auf die spezifischen Probleme in anderen Ländern auch wirklich eingeht?
Wir haben die Europäische Union. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn das dort, wenn die nicht mehr so sehr mit sich selber beschäftigt werden, sondern sich selber sowas als auf die Fahnen schreiben würden und wirklich das erstmal europaweit angehen. Ja. Denn das ist europaweit ist die richtige Skala dafür.
Erstmal, ja.
Denn ich muss natürlich auch sagen, ich muss Übertragungsnetze schaffen. Und die gehen nicht ohne Verluste, aber für 3.000 bis 5.000 Kilometer mit Gleichspannungsübertragungsleitungen das zu machen, kann ich relativ mit kleineren Verlusten machen. Ja. Viel weiter geht es halt nicht. Insofern ist die Skala genau richtig und ich habe die verschiedenen geografischen Gegebenheiten in Europa. Also das wäre eine tolle Aufgabe.
Gehen wir mal zur Welt weiter. Wir werden im Jahr 2100 12 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Wird es möglich sein, rein visionär, diese vielen Menschen nur aus Erneuerbaren zu versorgen?
Ja, ich bin der Überzeugung, das ist möglich. Das einfache Rechenbeispiel ist einfach, dass in einer Stunde so viel Energie von der Sonne auf der Erde ankommt, wie wir in einem Jahr verbrauchen.
Als Menschheit insgesamt.
Als Menschheit insgesamt, zurzeit. Und wir müssen das nur einsammeln. Das ist keine einfache Aufgabe. Das sagt niemand. Aber das Potenzial ist vorhanden. Und wir haben zusätzlich haben wir noch die Geothermie.
Also
die einfach auch eine Erdwärme, die ein riesiges Energievorkommen ist.
Ja. Wenn wir es also schaffen, bei 12 Milliarden zu bleiben, können wir mit Erneuerbaren auskommen. Aber ist das bezahlbar für all diese vielen Menschen? Oder wird es sehr teuer?
Solarenergie ist jetzt schon durch die Entwicklungen im Vergleich ganz ähnlich. Ich kann in guten Regionen kann ich eine Kilowattstunde erzeugen, Solarenergie für 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde.
Ich würde jetzt gerne noch die Bedeutung der Kernenergie global ansprechen. In Deutschland ist man gegen die Kernenergie und hat den Ausstieg beschlossen. Das ist in kaum einem anderen Land der Fall, also Österreich und Schweiz noch. Aber sonst überall auf der Welt ist der Blick auf die Kernenergie anders. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, die Kernenergie wird in größeren Regionen der Welt weiterhin ein wesentlicher Bestandteil sein. Und man kann die Kernenergie sogar weiterentwickeln in Formen der Kernenergienutzung, die wesentlich weniger problematisch sind als die heutige Form, indem man zum Beispiel Brennstoffe nimmt wie Thorium.
Vielleicht können wir die Begriffe erklären. Thorium ist also ein...
Thorium ist ein Element im Periodensystem, zwei Positionen vor Uran.
Und das kommt in der Natur vor und kann man abbauen aus Gestein.
Es kommt in der Natur vor. Es ist sogar häufiger als Uran. Mhm. Und es kommt nur als ein Isotop vor. Das heißt, ich kann dieses Isotop sofort als Material nehmen, das ich in einem speziellen Reaktor, in dem ich den eigentlichen Brennstoff, das ist dann Uran-233, erbrüte. Das heißt, ich muss das Thorium mit Neutronen bestrahlen. Dann macht es einen Kernprozess und wandelt sich in zwei Stufen in Uran um. Mhm. Und dieses Uran ist dann in 233, ist ein spaltbares Material, was ich dann eben in einer Kettenreaktion einsetzen kann, um Energie zu gewinnen. Und einige Nationen machen das. Also Indien entwickelt jetzt diesen Reaktor wieder zum Beispiel, weil die große Thoriumvorräte auch selber haben. Mhm. Die haben das erkannt. China arbeitet daran, andere und verschiedene Nationen arbeiten daran, eben diese Form der Kernenergie zu nutzen. Und das ganze wesentliche Konzept ist eben auch, ja, ich brauche Endlagerung, was immer problematisch ist, aber ich muss im Wesentlichen nur noch so 200 bis 300 Jahre die Abfallstoffe lagern und nicht Tausende von Jahren oder 10.000 Jahre.
Also aus dem gleichen Grund, weshalb er militärisch uninteressant ist, dieser Thoriumreaktor, muss der abgebrannte Kernbrennstoff sehr lange gelagert werden, wegen dem Plutonium, was eben diese langen Halbwertszeiten hat. Und aus dem gleichen Grund ist aber gerade für die Militärs interessant. Es wäre also sinnvoll, da wirklich konkret und klar in die zivile Nutzung zu gehen und in diese Entwicklung zu investieren. Das tun offensichtlich einige andere Länder heute. Wie lange würden denn die Thoriumvorräte reichen? Man hat ja heute Angst, dass das Erdöl irgendwann alle ist und das Erdgas.
Wie gesagt, es gibt viermal so viel Thorium wie Uran.
Ja, das Uran soll ja angeblich auch nicht mehr so lange reichen.
Uran reicht erstmal mindestens 100 Jahre. Vielleicht 200 und dann kann ich, also wenn ich erstmal auf 500 Jahre dann komme, dann bin ich schon ein gutes Stück weiter.
500 Jahre schon mal. Wir kommen ein bisschen zum Schluss. Ich hätte jetzt noch eine Frage, um die Perspektive von der Energie ein bisschen breiter zu machen, so einen ganzheitlichen Ansatz. Wir hatten ja schon mehrfach die Bevölkerungszunahme erwähnt. Der Planet legt um 1 Milliarde alle 12 Jahre zu an Menschen. Mehr Menschen brauchen mehr Fläche, mehr Nahrungsmittel, mehr Anbaugebiete, Agrarzonen und natürlich auch mehr Energie, insbesondere wenn der Lebensstandard steigen soll. Wenn man jetzt etwas für Umweltschutz und Klima machen will, müsste man da nicht zunächst mal versuchen, die Bevölkerungszunahme zu bremsen, also Maßnahmen gegen hohe Geburtenraten, das ist eigentlich Maßnahmen gegen Armut, zu unternehmen. Wenn wir also mal das Gedankenmodell wieder nur Deutschland nehmen, wir nehmen eine bestimmte Menge an Geld in die Hand und wollen etwas für den Klimaschutz tun, müsste man dieses Geld nicht eher zur Bekämpfung der Armut in diesen armen Ländern, wo die Bevölkerung so steigt, oder für Bildung in diesen Ländern machen, als in Deutschland in relativ teure Solarpanels zu investieren?
Das ist eine schwierige Frage. weil also China hat das ja schon gemacht in Bezug auf die Bevölkerungsexpansion zu reagieren. Das schränkt die menschlichen Grundrechte natürlich auch dort, wie es in China gemacht wurde, drastisch ein. Mhm. Das ist nicht unbedingt ein zu bevorzugender Weg, sondern man müsste die Leute einfach in sich selbst instande setzen, dass sie selbst zufrieden sind mit ihren Lebensbedingungen und dann selber zu dem Schluss kommen, dass sie eben nicht ein Dutzend Kinder in die Welt setzen wollen.
Ja, das passiert ja eigentlich überall in der Welt, nehmen die Geburtenraten mit wachsendem Lebensstandard ab. Aber was das Industrieland Deutschland tun sollte, das ist die Frage, wo kann ich am effektivsten was für den Klima- und Umweltschutz tun?
Ich meine, wir haben ja Entwicklungshilfe, das ist einfach wegen der Gegebenheiten in vielen dieser Länder, die das bekommen haben, nicht sehr effektiv, weil da einfach über Korruption die Gelder nicht dort verwandt werden, wo sie wirklich eingesetzt werden sollten. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich das gehört einfach auch mit dazu. Ich kann theoretisch natürlich sagen, ich baue jetzt Schulen in Afrika. Und wenn aber das Geld dann wirklich nicht dort angekommt, wenn die Schulen nicht gebaut werden, dann gebe ich es lieber hierbei für das gleiche Geld für Solarpanel aus.
Gut, also ich stimme insofern zu, als dass das Vorleben, also dass man in einem Land vorlebt, was man machen könnte, dass das eigentlich für die Menschen immer ein sehr starker, eine starke Motivation darstellt. Wenn man sieht, in Deutschland wird es so gemacht, dann kann man hoffen, dass andere Länder das nachmachen. Aber es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Die UN-Bevölkerungsdivision ist allerdings der Meinung, dass nach den aktuellen Entwicklungen sich die Bevölkerung hoffentlich bei 12 Milliarden etwa in 2100 stabilisieren wird, eben wegen der Zunahme des Lebensstandards. Und dann haben wir auch eine Chance, die Kohlendioxid- und Methanemissionen dann irgendwann mal zu stabilisieren. Wenn uns das gelingt und die Länder dann immer mehr auf erneuerbare Energien umsteigen, dann wäre meine Frage, wie sieht denn unser Leben zum Beispiel in Europa im Jahr 2050 oder 2100 aus? Werden wir dann alle Fahrrad fahren?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja, das ist ja auch ein Punkt, wir haben ja bis jetzt hauptsächlich über Strom geredet. Ich meine, zur Energiewende gehört natürlich auch sehr viel Verkehr. Und der einfach bisher flüssige Treibstoffe benötigt. Wir werden auch weiter dann andere Formen von Individualverkehr benutzen können. Und das kann man den Leuten nicht vorschreiben. Wir werden weiterhin in Urlaub fahren können. Und insgesamt würde ich sagen, unser Leben wird besser sein, weil einfach die Umweltbelastung, der wir heute bewusst oder unbewusst ausgesetzt sind, durch Feinstaub, durch andere Giftstoffe, wird drastisch zurücknehmen. Das heißt, und ich würde sogar auch sagen, dass auch unser Lebensstandard durch die natürliche Entwicklung noch besser wird
aus dem Verkehr. Ja, da wollte ich Sie darauf ansprechen. Sie sehen ja sehr positiv, dass wir im Jahr 2050 vielleicht immer noch Spaß haben werden und auch immer noch ein eigenes Auto. Aber die aktuelle Entwicklung zeigt eigentlich in eine andere Richtung. Wir haben diese Fahrverbote in den deutschen Städten, also zum Beispiel in Stuttgart. Und das wäre meine letzte Frage. Ist das eigentlich nicht das erste Zeichen, dass unsere Mobilität so stark eingeschränkt werden wird, dass wir doch eher wieder zu Hause bleiben müssen? Oder anders gefragt, was halten Sie denn von den aktuellen Fahrverboten, die ja nicht zum Klimaschutz erlassen wurden, sondern um diese Stickoxide durch Dieselfahrzeuge zu reduzieren? Ist das eine vernünftige Entscheidung?
Erstmal ganz klar nein. Ui. Ich habe da große Zweifel dran, aus verschiedenen Gründen, weil es gibt ja auch in Deutschland zum Schutz der arbeitenden Bevölkerung bestimmte Arbeitsplatzkonzentrationen, denen ich ausgesetzt sein darf am Arbeitsplatz für 8 Stunden. Und die Konzentration liegt um einen Faktor 20 höher als das, was erlaubt ist für die Leute, die da an der Straße entlang laufen.
Am Arbeitsplatz?
Ja. Aha. Für 8 Stunden am Arbeitsplatz darf ich den Stickoxiden viel höherer Konzentration ausgesetzt sein. Und solange diese Regelung, das hat bisher noch niemand erklärt, warum diese Grenzwerte so unterschiedlich festgelegt wurden. Das liegt einfach daran, dass da gibt es eine Diskrepanz. Und in den USA liegen die Arbeitsplatzgrenzwerte noch mal deutlich höher.
Gut, also die Fahrverbote sind nicht ein erstes Anzeichen dafür, dass wir in der Zukunft auf den Individualverkehr außer Fahrrad verzichten müssen, sondern es ist eigentlich so ein bisschen eine politische Fehlentwicklung durch eine Kopplung von merkwürdigen Umständen und Leuten, die das ausnutzen. Aber Sie sehen sehr positiv in die Zukunft. Das heißt, wir werden unser Leben verbessern auf der Basis der Erneuerbaren, vielleicht mit noch Gaskraftwerken im Übergang, die wir brauchen, wenn Sonne und Wind einmal nicht zur Verfügung stehen. Und der Ausstieg aus der Kernenergie ist auch wieder etwas typisch Deutsches, was der Rest der Welt nicht macht. Und es gibt neue Entwicklungen für neue Energieformen, also gerade bei der Kernenergie, aber auch bei der Geothermie, die zumindest im Ausland weiter vorangetrieben werden. Dringend wichtig, so habe ich Sie jetzt verstanden, für Deutschland ist die Öffnung der Sicht über das eigene Land hinaus, zu schauen, was draußen passiert und sich mit der EU abzustimmen. Mindestens mit der EU, wenn nicht mit der ganzen Welt. Aber Sie sehen die Zukunft also wirklich positiv.
Ja, einfach weil es gibt keinen anderen Weg, als eben in diese Richtung zu gehen. Und das Positive daran ist, wir haben die Technologie in der Hand, die wir brauchen.
Wir haben die Technik.
Es gibt noch gerade, also wenn wir jetzt auf den Verkehr kommen, da gibt es noch durchaus Entwicklungspotenzial bei den Speichern und Batterien, dass wir da weiterkommen. Aber selbst das ist möglich für den Individualverkehr. Ohne wesentliche Einschränkungen das Gleiche zu haben.
Es scheint ja so zu sein, dass die Deutschen besonders auf Angst ansprechen. Es gibt den Begriff im Englischen der German Angst. Und zum Beispiel der Ausstieg in der Kernenergie ist ja wohl so angstgetrieben. Können Sie das erklären, warum ausgerechnet Deutschland besonders ängstlich zu sein scheint?
Erklären kann ich es nicht. Es bedrückt mich etwas, weil ich diese Beobachtung auch teile. Dass es in Deutschland einfach neue Technologien bringen immer Vorteile und neue Möglichkeiten, aber haben Bürger natürlich auch immer Gefahren. Und man muss versuchen, beides gleichgewichtig zu diskutieren. Und was mir auffällt, ist, dass in Deutschland die Vorteile von neuen Technologien, also auch Nanotechnologie oder sowas, kaum gleichgewichtig diskutiert werden mit möglichen Gefahren. Also damit zu tun, dass sich irgendwelche Gefahrenmeldungen natürlich viel besser von den Journalisten verkaufen lassen, als wenn man dann den Leuten sagt, ja, hier wird es vielleicht ein bisschen besser oder auch deutlich besser. Das bringt die Auflagen nicht so sehr hoch wie eben ein mögliches Gefahrenszenario. Aber das bedrückt mich schon etwas und ich würde sagen, wir sollten gerade, da wir ja auch mit einer voller Front der Technologieentwicklung sind, müssen wir aufpassen, dass wir dadurch nicht auf eine schiefe Bahn kommen.
Ich verstehe Ihre Worte so, dass unsere deutschen Mitbürger vielleicht mit weniger Angst, mehr Mut und auch mehr eigenem kritischen Denken an die Zukunft herangehen sollten. Denn die Zukunft ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, durchaus positiv.
Und lebenswert, ja.
Und lebenswert. Vielen Dank, Herr Eberhardt. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier auf das Like. Und wenn ihr weitere Beiträge anschauen wollt, dann klickt bitte hier.